Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Gisa Funk im Studio. Hallo, ich begrüße Sie zum Büchermarkt. Als der Roman Stoner von John Williams 2013 erstmals auf Deutsch erschien, da wurde das zu einer Sensation. Nicht weniger als 300.000 Deutsche kauften damals den wiederaufgelegten Roman. Wohlgemerkt knapp 50 Jahre nach seiner Erstveröffentlichung im Jahr 1965. Und die ganze Literaturwelt, die fragte sich damals, wer ist eigentlich dieser schmählich vergessene Autor John Williams, der heute zu den wichtigsten Literaturentdeckungen der letzten Jahrzehnte zählt. Jetzt ist eine Biografie über ihn erschienen. Und wir werden heute auch noch einmal pünktlich zum 30. Jubiläum des Mauerfalls über die weiterhin gärende Debatte um deutsch-deutsche Befindlichkeiten sprechen. Oder genauer gesagt über Katrin Ähnlichs Satire, wie Frau Krause die DDR erfand. Nun aber erstmal zu einem echten Literaturwunder, denn als ein solches kann man die Entdeckung von Stoner von John Williams durchaus bezeichnen. Völlig überraschend wurde sein wiederaufgelegter Roman von 1965 vor einigen Jahren gleich in mehreren europäischen Ländern zum Bestseller. Und auch mich erfasste damals das grassierende Stoner-Fieber und ich konnte einige Tage 2013 quasi gar nichts anderes machen, als Williams brillante Geschichte vom Literaturprofessor Stoner in einem Zug durchzulesen. Und genauso wie viele andere Stoner-Fans, so fragte auch ich mich damals, wer ist eigentlich dieser genialische John Williams und wie verdammt konnte man ein Meisterwerk wie Stoner eigentlich so lange übersehen? Antworten auf diese Fragen, die verspricht jetzt eine erste John Williams Biografie. Geschrieben hat sie der US-Literaturwissenschaftler Charles J. Shields und gelesen für uns hat sie Wolfgang Schneider.
Bevor John Williams Geschichten erfand, erfand er sich selbst. Das hatte der Nachfahre texanischer Kleinbauern auch nötig, um seiner armseligen Kindheit in den Zeiten der großen Depression zu entkommen. Charles J. Shields macht in seiner Biografie einige Schlüsselerfahrungen geltend, die bei Williams früh die Begabung zum Erfinden von Identitäten und Geschichten weckten. Dazu gehört der Tag, als der Neunjährige erfuhr, dass George Williams, mit dem er sich nicht gut verstand, gar nicht sein wirklicher Vater war. Sein wahrer Erzeuger sei ein glückloser Glücksritter namens J.E. Jewell gewesen, der überfallen und ermordet worden sei. So erzählte es ihm die Mutter. Für Kinder hat die Enthüllung einer solchen verborgenen Identität oft Initiationscharakter. Shields verweist auf Harry Potter, dem eines Tages in seinem Dursley-Elend offenbart wird, dass er ein Zauberer sei. Ganz so grundstürzend war die Offenbarung für den neunjährigen John Williams vermutlich nicht, aber sie brachte ihm eine erste Ahnung vom fiktiven Charakter des Lebens.
Die Lektion bestand darin, dass etwas durchaus wahr sein konnte, wenn alle glaubten, dass es wahr sei. Hatten seine Lehrer nicht jeden Morgen zur Anwesenheitskontrolle »John Williams« gerufen? Und hatte er nicht geantwortet »Hier«? Jedes Kind hätte daraus den Schluss gezogen, besonders eines, das so intelligent war wie er, dass die Wahrheit wandelbar war. Lügen, faustdicke Lügen, Fiktionen, Flunkereien, erfundene Geschichten können Bedeutung schaffen.
John Williams war kleinwüchsig und hatte eine Neigung zum Stottern. Aber als Jugendlicher hatte er bereits das Selbstbewusstsein und die Fantasie, sich eine Identität zu erfinden, die ihm Respekt verschaffte. Er trug Kleidung von lässiger Eleganz, absolvierte ein Sprechtraining, belegte Schauspielkurse und lernte, wie man eine einschmeichelnde Baritonstimme auch aus schmächtigem Brustkorb erklingen lassen kann. Vor allem suchte er die Schulbibliothek heim und las so viel, dass die Lokalzeitungen einen Artikel über den Bücherwurm verfasste. Nebenbei schrieb er Sketche, die er selbst aufführte. Noch keine 20 folgte er dem Lockruf des Radios als Sprecher und Reporter. 1942 meldete sich Williams dann freiwillig zur US Air Force und kam als Funker eines Transportflugzeugs auf dem asiatischen Kriegsschauplatz zum Einsatz. Vom ostindischen Bengalen aus unternahm er mit seiner Crew abenteuerliche Versorgungsflüge über den Himalaya nach China, um die nationalchinesischen Truppen unter Chiang Kai-shek im Kampf gegen die Japaner zu unterstützen. Dass er einen Absturz nur haarscharf überlebte, wie man in manchen biografischen Abrissen lesen kann, Auch das, stellt Shields klar, war eine effektvoll erfundene Geschichte. Nach dem Krieg schlug Williams sich zunächst mit verschiedenen Jobs durch und schrieb seinen ersten Roman »Nichts als die Nacht«, von dessen pathetischem Stil er sich später distanzierte. Dann begann er mit einem Stipendium für ehemalige Army-Angehörige an der Universität von Denver zu studieren. Nach seiner Promotion wurde er dort Assistenzprofessor für englische Literatur. Außerdem gehörte er zu den Pionieren der Creative Writing-Kurse in den Vereinigten Staaten. Die Auffassung, dass sich eigenes Schreiben und Literaturwissenschaft nicht vertragen, fand er unsinnig. Allerdings nahm der Lehrbetrieb viel Zeit in Anspruch, sodass sich das Verfassen eigener Werke in die Länge zog. 1960 aber war es soweit. Williams hatte seinen zweiten Roman Butcher's Crossing vollendet. In seinem berühmtesten Roman Stoner verlässt ein Farmersohn seine bedrückende Herkunftswelt, studiert Literaturwissenschaft und wird Professor an einem kleinen College. Will Andrews, der Held von Butcher's Crossing, macht genau das Umgekehrte. Einer angesehenen Bostoner Familie entstammend, hat er sein Studium in Harvard abgebrochen, weil er das wahre und wilde Leben kennenlernen will. Draußen, in der freien Natur des Westens, mit den romantischen Ideen von Ralph Waldo Emerson im Kopf. Butcher's Crossing ist ein düsterer Abgesang auf die Mythen des wilden Westens. Es ist die Schilderung einer obsessiven Jagd auf die letzte große Büffelherde und eine grandiose Parabel des Scheiterns. Zu Williams Entsetzen wurde der Roman von der maßgeblichen New York Times jedoch als Western besprochen. Höhnisch formulierte der ignorante Kritiker:
Das Werk wimmelt von plastischen Beschreibungen, bis hin zu den zahlreichen Farben der Grashalme. Die Geschichte allerdings enthält wenig Aufregendes und bewegt sich mit der Geschwindigkeit einer Schnecke durch einen Teich voll Sirup. Man kann sie jederzeit beiseite legen, was viele Leute tun werden.
Nach 5 Jahren literarischer Arbeit blieb nicht nur der Erfolg aus. Williams musste als Verfasser eines vermeintlich missglückten Westerns nun auch um seinen Ruf als Wissenschaftler fürchten. Unterdessen arbeitete er bereits an dem Roman, der erst in diesem Jahrtausend zur internationalen literarischen Sensation werden und seinen Nachruhm sichern sollte. Allerdings wurde dem so lange verkannten Schriftsteller nach dem Debakel mit Butcher's Crossing auch Stoner vom Verlag nicht gerade aus den Händen gerissen. Für den Biografen Shields ist Stoner ein Roman, der mit seinem schlichten, prägnanten Stil, seinem melancholischen Grundton und seiner Lebensphilosophie eines leidgeprüften Stoizismus völlig querlag zu dem Jahrzehnt, in dem er erschien. Den 60ern mit ihrem technischen Optimismus, ihrer Grundstimmung der Emanzipation, des Aufbruchs, ihrem Verlangen nach Hedonismus und Ausschweifung, Buntheit und Pop und nicht zuletzt auch einer neuen Lust an literarischen Formexperimenten zwischen Moderne und Postmoderne. Wohl nie war klassisches Erzählen à la Stoner weniger angesagt. Kaum erstaunlich also, dass auch dieser perfekte Roman 1965 wenig Beachtung fand. Ein vorübergehender Erfolg kam für Williams erst 7 Jahre später, wenn auch in geschmälerter Form. Für sein 4. Prosawerk Augustus, einen komplexen Briefroman über die römische Antike, erhielt er seinen einzigen bedeutenden Literaturpreis, den National Book Award. Aber die Jury war gespalten in Traditionalisten, die für Williams plädierten, und Modernisten. Und so wurde der Preis geteilt. Die andere Hälfte ging an den Schriftsteller John Barth. Williams litt aber vor allem darunter, dass die Mitwelt angesichts des lang ersehnten Erfolgs keineswegs in Ausnahmezustand geriet.
Dem Umstand zum Trotz, dass Williams der erste und einzige Bewohner Colorados war, der je den National Book Award bekommen hatte, schickte die Denver Post, die größte Zeitung im Staat, keinen Reporter zu ihm, um ihn zu interviewen. Ebenso wenig gab es im Fachbereich Englisch eine ökumenische Zusammenkunft, um John zu feiern, wie ein Kollege meinte. Stattdessen gab es eine Menge Kopfschütteln hinter verschlossenen Türen. Oh mein Gott, als wenn es nicht schon vorher schwierig mit ihm gewesen wäre. Einiges davon war Neid, aber Johns Kollegen wussten, dass seine Auszeichnung zur Folge haben würde, dass er seine knurrigen Erklärungen zur Literatur jetzt mit noch mehr Autorität verkünden würde.
Das klingt so, als wäre Williams ein Sonderling und Einzelgänger gewesen. Shields macht aber deutlich, dass er, mehr als sein Held Stoner, ein Mann war, der durchaus die Geselligkeit liebte und auf Partys ausgiebige Reden schwang, den Drink in der einen Hand, die Zigarette in der anderen. 4-mal war er verheiratet. In seine letzte Ehe mit Nancy Gardner brachten die beiden Partner 7 Kinder mit. Die Ehe währte 35 Jahre, bis zu Williams Tod 1994. Lange vorher war er, als Kettenraucher und Alkoholiker, bereits gesundheitlich angeschlagen.
Der John Williams, der in den frühen 1980er Jahren in den Hörsaal kam, zog einen kleinen silbernen Sauerstofftank auf Rädern hinter sich her. Er benutzte die damit verbundene durchsichtige Maske, die er in der einen Hand hielt, während er abwechselnd durch sie inhalierte und dann einen Zug aus einer brennenden Zigarette nahm.
Zu den Qualitäten dieser Biografie gehört es, dass sie sorgfältig recherchiert, aber vor allem auch gut erzählt ist. Und dass sie ebenso kompetent über das Leben des Autors wie über seine Werke informiert. Die literaturwissenschaftliche Position von John Williams im Umfeld des formbewussten New Criticism wird deutlich skizziert, seine unglückliche Stellung im amerikanischen Literaturbetrieb herausgestellt. So entsteht im Kontext der Epoche das Porträt eines Mannes, der faszinierend, aber nicht immer angenehm wirkt und dem bei aller Fehlbarkeit mit Stoner und Butcher's Crossing 2 schlackenlose Meisterwerke der amerikanischen Literatur gelungen sind.
Das meint ein begeisterter Wolfgang Schneider. Er besprach Der Mann, der den perfekten Roman schrieb, die erste Biografie über den lange verkannten US-Schriftsteller John Williams. Geschrieben hat sie Charles J. Shields und aus dem Amerikanischen übersetzt hat sie Jochen Stremmel. DTV München, 384 Seiten, 26 Euro. Über 30 Jahre ist der Mauerfall nun schon her, aber immer noch existiert eine Mauer in den Köpfen zwischen Ost und West. Das wurde nicht zuletzt bei den vielen Wiedervereinigungsfeiern deutlich. Denn auch hier war wieder viel die Rede von Vorurteilen auf beiden Seiten über sogenannte Besserwessis und sogenannte Jammerossis. Die 1957 in Leipzig geborene Katrin Ähnlich, sie hat die Hälfte ihres Lebens in der DDR verbracht und sie ist offenbar schon länger genervt darüber, wie Westdeutsche über ehemalige DDR-Bürger sprechen. Denn jetzt, da legt sie eine Satire vor, die die gängigen Westklischees über Ostdeutsche mal gehörig aufs Korn nimmt. Wie Frau Krause die DDR erfand, so heißt ihr verheißungsvoll spöttischer Titel. Doch ob dieser Spott wirklich zündet, Ralf Gerstenberg weiß mehr.
Isabella Krause ist Schauspielerin, eine von denen, die keiner kennt. Sie ist nur 1,50 Meter groß und hatte an einem DDR-Kindertheater ihr erstes Engagement. Doch das wurde 2 Jahre nach dem Mauerfall geschlossen. Seither schlägt sich Frau Krause als Nebendarstellerin, Moderatorin, Synchronsprecherin und Animateurin im Altenheim durch. Ein Casting für eine Fernsehwerbung verspricht Entlastung auf dem Konto der stets klammen Aktrice. Ihr breiter sächsischer Dialekt sorgt sogar für Begeisterung bei den Mitarbeitern der Produktionsfirma. Den Auftrag für den Werbespot bekommt sie dennoch nicht. Dafür wird sie für ein parallel laufendes Projekt, eine Doku-Reihe mit dem Titel Wild Ost, engagiert. Sie soll quasi als Expertin 5 bis 10 repräsentative Protagonisten für die Serie finden, die vor der Kamera von ihrem ganz normalen Leben in der DDR erzählen. Der als der Chief bezeichnete Westredakteur hat bereits konkrete Vorstellungen. Kämpferische Frauen, die den Alltag organisiert haben und die politischen Aspekte nicht vergessen. Die Mangelwirtschaft und die Bevormundung durch den Staat, sie wissen schon. 30 Jahre nach dem Mauerfall widmet sich die 62-jährige Autorin Katrin Ähnlich in ihrem Roman »Wie Frau Krause die DDR erfand«, also der derzeit prominent platzierten Ost-West-Thematik. Will zeigen, was sich verändert hat, wie der Blick von heute auf das Vergangene ausfällt. Dass es dabei nicht sonderlich differenziert zugeht, liegt in der Natur der Sache. Schließlich handelt es sich um eine Satire. Die Westler sind selbstgefällig, arrogant, wissen genau, was sie wollen und haben das Sagen. Isabella Krause, die aus dem Osten, hingegen ist klein, vom dauerprekären Dasein gestresst und dementsprechend ernüchtert. Zwar sind die Züge nicht mehr so rappelvoll wie früher und kommen, verglichen mit der Deutschen Reichsbahn, relativ pünktlich, doch der Bonus, den alles nach dem Mauerfall gehabt hatte, ist aufgebraucht, lässt Ähnlich ihre Hauptfigur resümieren. Die Ostdeutschen, die Frau Krause für die Fernsehserie ausfindig macht und dem Autor, einem gewissen Fuchs, präsentiert, fallen allesamt durch. Sie erscheinen ihm zu selbstbewusst oder zu uneinsichtig, zu alt, auf jeden Fall zu wenig repräsentativ. Die ehemalige Mitropa-Betreiberin, die Ex-Kindergärtnerin und der nach der Wende in den Vorruhestand abgewickelte Stahlwerker wollen sich ihre Vergangenheit nicht schlecht reden, ihre Biografien nicht entwerten lassen. Auch im DDR-Sozialismus gab es jenseits von Stasi und SED-Herrschaft Alltag und Alltagskultur. So lautet in etwa die Botschaft, die das West-Team jedoch nicht hören will, das vielmehr nach Spuren der Unterdrückung fahndet. Also erfindet Frau Krause kurzerhand und titelgemäß eine DDR, die ins Bild passt, das man sich im Westen längst von den Ostdeutschen gemacht hat. Eine Konstellation, die durchaus Potenzial gehabt hätte. Auch die Idee, DDR-Zeitzeugen von westdeutschen Schauspielern in Ermangelung überzeugender Protagonisten darstellen zu lassen, hat in Zeiten von Fake News durchaus ihren Reiz. Geht es doch um Deutungshoheiten und die Veränderung von ostdeutscher Geschichte durch westdeutsche Interpretationen? Hat das Erzählen über die DDR mittlerweile nicht eine ganz eigene Wirklichkeit kreiert? Wie fühlt es sich an, wenn diejenigen, die nicht dort gelebt haben, inzwischen besser zu wissen meinen, wie es im Osten war? Das wäre in der Tat ein Stoff für eine Satire gewesen. Doch dafür ist Katrin Ähnlichs Roman viel zu brav. Ihre Erzählerin wird zur Erklärerin. Sie erklärt uns die DDR. Wie das zum Beispiel damals war mit der Ernährung in der Mangelwirtschaft. Man habe saisongerecht gekocht. Eigentlich vorbildlich, findet Frau Krause. Abgesehen von dem Mangel. So verliert Katrin Ähnlich die großen Fragen, die ihr Roman aufwirft, nach und nach aus den Augen. Zudem bleibt ihr Personal merkwürdig blass und holzschnittartig. Und der normale Alltag in der DDR, für den sich das TV-Team aus dem Westen in ihrem Buch nur unter ideologischen Vorzeichen interessiert, ist durchaus nicht undokumentiert. Mit TV-Produktionen wie Ostfrauen oder FKK im Osten total normal hat sich gerade die ARD-Anstalt, für die Katrin Ähnlich als Redakteurin arbeitet, der MDR profiliert. So stellt sich die Frage, ob ihr Roman vielleicht als Kritik am eigenen Sender zu verstehen ist, der vermutlich, wie fast alles im Osten, von Westland dominiert wird. Oder will sie damit eher auf den Qualitätsjournalismus im eigenen Haus verweisen, wo solche Geschichten, die das ignorante West-Team in ihrem Buch nicht interessieren, sehr wohl ihren Platz finden? Man weiß es nicht. Die Schlagrichtung bleibt unklar. Und wenn Katrin Ähnlich am Ende noch eine individualpsychologische Erklärung für das zementierte DDR-Bild des Westautors aus dem Hut zaubert, zieht sie ihrer laschen Satire den letzten Zahn.
Also, Ralf Gerstenberg hat die Satire von Katrin Ähnlich nicht überzeugt. Unter dem Titel »Wie Frau Krause die DDR erfand« liegt sie im Verlag Antje Kunstmann vor, 176 Seiten, 18 Euro. Und vom schwierigen Zusammenwachsen von Ost- und Westdeutschland, davon handelt auch Christiane Neudeckers neuer Roman »Der Gott der Stadt«. Heute Abend ab 20.30 Uhr das Thema bei meinem Kollegen Hubert Winkels in der Lesezeit. Und in »Der Gott der Stadt«, da geht's um die Theaterstudentin Katharina, die 1995 aus Bayern nach Berlin zieht, also als Wessi in die gerade erst wieder vereinigte noch nicht Hauptstadt. Eine Situation, die ihre Schöpferin Christiane Neudecker durchaus aus eigener Erfahrung kennt.
Wie meine Heldin kam auch ich damals aus Süddeutschland nach Berlin und hatte mich auch immer als Süddeutsche begriffen und plötzlich war ich Westdeutsche. Erstmals damit konfrontiert worden, dass man mich als Westdeutsche wahrnahm und dass auch diese Sprache, dieses eigentlich verbindende Deutsch eben nicht das gleiche Deutsch war. Und das ist was, was noch viel zu wenig beleuchtet wurde in der Literatur bisher, meiner Meinung nach.
Es gibt also nach Meinung der zugezogenen Wahlberlinerin Christiane Neudecker auch nach 30 Jahren immer noch viel Gesprächsbedarf in puncto Wiedervereinigung, zumindest literarisch. Heute Abend, da ist sie Gast in der Lesezeit ab 20.30 Uhr und stellt ihren neuen Roman »Der Gott der Stadt« vor. Mein Name ist Gisa Funk und ich sage Tschüss an dieser Stelle. Machen Sie es gut.